Deutschlandfunk. Der Tag.
Na, das klingt doch so richtig nach Wahlkampf. Ärmel hochgekrempelt, positiv denken und die Probleme des Landes lösen.
Portugal! Portugal!
Das ist Luis Montenegro, den wir da gerade gehört haben. Wahlsieger der Parlamentswahlen am Sonntag in Portugal. Zumindest den Zahlen nach jedenfalls ist das konservative Wahlbündnis stärkste Kraft. Die Sozialisten hingegen fahren ordentlich Verluste ein. Nur, wer hat jetzt eigentlich wirklich gewonnen? Leider kaum noch eine Überraschung in Europa. Die Rechtspopulisten. Wie kann das sein, trotz gutem Wirtschaftswachstum? Was läuft da schief in Portugal, einem Land, in dem der Mindestlohn bei gerade einmal rund 5 Euro liegt? Antworten gleich aus Lissabon von unserer Korrespondentin Franka Welz. Und ich finde, wenn jetzt im Folgenden vom Papst die Rede ist, können wir auch ruhig mal Lateinisch sprechen. Wer Asterix liest, versteht das Folgende ja auch ohne großes Latinum. Si tacuisses. Hättest du doch nur geschwiegen. Hat er aber nicht, sondern stattdessen in einem Interview der Ukraine Verhandlungen nahegelegt. Beziehungsweise solle sie den Mut haben, die weiße Fahne zu hissen.
Non avere vergogna di negoziare prima che le cose sia peggio.
Schämt euch nicht zu verhandeln, bevor es noch schlimmer wird.
Der Papst rät der Ukraine zur Kapitulation. Auch dazu gleich mehr. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Moin und herzlich willkommen. Der Rechtsruck, der in diesen Tagen durch halb Europa geht, ist mit der gestrigen Parlamentswahl auch in Portugal angekommen. Die Regierungsbildung dürfte da jetzt schwierig werden und infolgedessen droht politische Instabilität. Unruhige, ungemütliche Zeiten also und das wenige Monate vor der Europawahl. Die Parteienlandschaft ist ziemlich kompliziert in Portugal. Deswegen habe ich Franka Welz in Lissabon als erstes gefragt, wer sind die Gewinner und wer sind die Verlierer dieser Wahl?
Also verloren haben im Grunde, auch wenn es einen Wahlsieger gibt, alle der etablierten, also vor allem die beiden großen Parteien. Denn wir haben ja klassisch hier die Situation, dass sich in Portugal seit 50 Jahren entweder die Sozialisten, die sind tatsächlich eher sozialdemokratisch ausgerichtet, oder die konservative demokratische Allianz, das ist so ein Bündnis, das sich immer zu Wahlen zusammenfindet, aus moderaten rechten Parteien. Also das könnte man wahrscheinlich eher so mit dem christdemokratischen Spektrum in Deutschland vergleichen. Und die haben sich jetzt eigentlich seit 50 Jahren, seit der Nelkenrevolution 1974, immer an der Regierung mehr oder weniger abgewechselt in längeren und unterschiedlich langen Zeiträumen. Und zuletzt hatten die Sozialisten jetzt die letzten 8 Jahre hier regiert, zuletzt auch sogar mit einer Alleinregierung. Die hatten eine absolute Mehrheit bei der letzten Parlamentswahl von 41% und kommen jetzt noch mal gerade auf knapp 29%, haben also richtig verloren. Und die Demokratische Allianz, die zwar formell relativ gesehen der Wahlsieger ist, die hat aber auch weniger Stimmen geholt als bei der letzten Wahl. Und deshalb die große gefühlte psychologische Gewinnerin ist diese Rechtsaußenpartei, die es noch nicht so lange gibt hier in Portugal, namens Chega. Die gibt es seit 2019. Die haben ihren Anteil der Stimmen mehr als verdoppelt im Vergleich zur letzten Wahl vor gut 2 Jahren. Und die Anzahl der Sitze sogar mehr als vervierfacht.
Wir sprechen gleich noch ausführlicher über Chega. Lass mich noch mal kurz einen Schritt zurückgehen zu den Sozialisten, also sprich der bisherigen Regierung, die ja dann vergangenen Herbst über einen Korruptionsskandal gestolpert ist. Warum haben die Sozialisten jetzt so massiv verloren bei dieser Wahl?
Also ich glaube, das lässt sich ganz gut zusammenfassen damit, dass, ich habe es ja schon gesagt, die haben jetzt hier eine Alleinregierung machen können, fast etwas mehr als 2 Jahre, und haben aber, obwohl sie niemand hätte daran hindern können, denn absolute Mehrheit, faktisch keine richtig linke Politik gemacht. Und dadurch hat sich, glaube ich, eine große Enttäuschung, also auch der Vertrauensvorschuss, den die Leute dem damaligen Premierminister Antonio Costa, der ja auch schon wieder in eine vorgezogene Neuwahl gegangen ist, vor gut 2 Jahren, und diese absolute Mehrheit zur großen Überraschung aller geholt hat. Eigentlich hatten alle gedacht, das wird nichts. Und dann haben sie daraus aber im Grunde eigentlich nichts gemacht. Denn hier ist die Enttäuschung, darüber können wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen mehr sprechen, und die Unzufriedenheit im Land mit der jetzt abgewählten Regierung, aber auch der, ich nenne es mal, etablierten Politik, dem System insgesamt, sehr, sehr groß.
Und damit kommen wir jetzt tatsächlich zu Chega, zu diesem Dritten im Bunde. Vielleicht könnte man ja sogar sagen, der lachende Dritte im Bunde unter den Parteien, die jetzt gewonnen haben. Es ist eine Rechtsaußenpartei, so kann man sie, glaube ich, einordnen. Wofür steht Chega?
Also ich würde sie sogar eher als den gröhlenden Dritten bezeichnen, wenn ich ganz ehrlich bin, denn die zeichnen sich vor allen Dingen dadurch aus, dass sie sehr, sehr laut sind, mit sehr klaren, einfachen Botschaften in die Lande ziehen. Man muss dazu wissen, ich habe es ja gerade schon gesagt, 2019 wurden sie gegründet. Sie ist komplett gestrickt um ihren Frontmann André Ventura. Das ist ein ehemaliger Fußballkommentator, der übrigens auch mal bei der PSD, das ist die größte Oppositionspartei gewesen, also wirklich sowas wie unsere Christdemokraten in Deutschland, der war mal in dieser Partei und hat die dann verlassen und Chega gegründet. Zum einen stellen die sich da als die Anti-Establishment-Partei, die mit dem Filz aufräumen will, die das Zwei-Parteien-System beenden will. Also eine ganz klassische Parole ist, die Portugiesen wählen hier seit 50 Jahren dieselben Parteien und nichts ändert sich und wird besser. Chega möchte dazu beitragen, sagen sie, ist sehr konservativ unterwegs, auch sehr nationalistisch unterwegs im Sinne von, die Portugiesen sollen auch wieder stolz auf ihr Land sein. Also es ist so ein bisschen für Gott, Volk und Vaterland. Und Ventura provoziert auch einfach sehr gerne und macht das auch sehr gekonnt und hat zum Beispiel seit Jahren immer mal wieder bestimmte Gruppen ins Visier genommen, speziell Sinti und Roma, gegen die es hier in Portugal einfach noch sehr tief verwurzelte Vorurteile auch in der Mehrheitsgesellschaft gibt. Zum Beispiel auf dem Höhepunkt der ersten Corona-Welle hier 2020 hat André Ventura dann gefordert, dass man diese Gruppe in so eine Art Zwangslager einsperren sollte, um zu verhindern, dass sich Covid, was sich angeblich in dieser Gruppe sehr viel heftiger ausbreitete als im Rest, damit das nicht auf den Rest überspringt, weil die ja Krankheiten sozusagen verbreiten würden. Er sagt auch immer mal wieder, Portugal habe ein, ich zitiere, Zigeunerproblem, und normalisiert so auch, ne, dass nicht nur Stille bei sich haben, sondern auch wirklich ganz offen aussprechen von zum Teil sehr tief sitzenden Ressentiments. In diesem Wahlkampf ist noch ein neues Element dazugekommen. Da hat er sich auch sehr stark gegen die angeblich außer Kontrolle geratene Immigration geäußert, das dann auch immer gleich mit einem möglichen Anstieg oder angeblichen Anstieg in der Kriminalität in Verbindung gebracht. Und dann kommt der dritte Punkt, wenn ich gesagt habe vorhin, sie machen so, wir räumen hier auf. Also womit die jetzt in diesem Jahr angetreten sind, ist auch der Slogan, Portugal braucht eine Säuberung. Da geht es jetzt um die Politik. Also Chega sagt, alle anderen sind korrupt, wir nicht. Filz gibt's aber nicht bei uns und wir bereiten all dem ein Ende. Und diese Mischung hat offenbar ganz gut verfangen und interessanterweise auch bei sehr vielen jungen Wählerinnen und Wählern.
Ich glaube schon, dass die Einordnung weiterhilft, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer Chega ist. Bisher sind sie, glaube ich, vor allem ja in Deutschland erst jetzt durch den Wahlkampf beziehungsweise dieses Wahlergebnis jetzt etwas bekannter geworden.
Ja, es gibt zum Beispiel auch Unterschiede, ne, zwischen Chega und jetzt anderen Rechtspopulisten in Europa. Also wir haben ja zum Beispiel die AfD, die ja immer so vom Dexit träumt, also Deutschland raus aus der EU. Das wird man von Chega-Chef Ventura im Leben nicht hören, weil
Warum
der
nicht?
Einfach nicht dumm ist. Naja, der weiß ganz genau, dass die EU und Europa für Portugal und die Portugiesinnen und Portugiesen sehr, sehr wichtig sind. Also die Akzeptanzwerte und die Zuneigung zur EU ist hier sehr groß, was auch mit der Geschichte des Landes zusammenhängt. Also Portugal war ja viele, viele Jahre das Armenhaus Europas, hatte auch eine zum Beispiel unheimlich hohe Kindersterblichkeit und dergleichen mehr. Und hat von der EU sehr, sehr profitiert. Also auch von Hilfen, von Programmen, aber auch so von so Sachen wie den Grundfreiheiten. Das heißt, wer sich hier hinstellt und sagt, wir rollen raus aus der EU, der bekommt ein Problem mit den Menschen hier, weil bei aller Unzufriedenheit mit dem portugiesischen System zu Europa stehen die Portugiesinnen und Portugiesen sehr, sehr fest.
Ist das ein Grund, dieses ja sozusagen Festhalten an Europa oder an der Europäischen Union und deren Mitgliedschaft, ist das ein Grund, warum eine Partei wie Chega bei den Jungen gut ankommt? Denn da werde ich natürlich hellhörig, wenn du sagst, vor allem junge Wähler haben sich anstecken lassen vom Wahlkampf der Rechtspopulisten.
Ja, also junge Leute sind hier natürlich auch die Gruppe, die einfach gerade am stärksten gekniffen ist. Es geht hier vielen Leuten nicht so richtig gut, aber die Jungen haben es wirklich sehr, sehr schwierig. Und viele sehen ja auch einfach keine Perspektive mehr für sich im Land und verlassen Portugal zuhauf. Also das Land hat innerhalb Europas die höchste Abwanderungsrate. Weltweit liegt dieses kleine Portugal auf Platz 8. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Also es gibt keine Jobs oder keine Wohnungen oder was drückt
Naja, also es gibt Jobs, aber wenig gut bezahlte. Die meisten Jobs, die es hier gibt, die sind sehr, sehr schlecht bezahlt. Das Gehaltsgefüge hier liegt durchschnittlich doch deutlich unter dem, was wir in anderen europäischen Ländern sehen. Der gesetzliche Mindestlohn, das sind weniger als 5 Euro pro Stunde. Das heißt, man kommt dann so auf 700, 800 Euro im Monat.
Weniger als 5 Euro pro Stunde, ja.
Mhm. Und das ist nach der Erhöhung einer linken Alleinregierung. Und da kommen wir, glaube ich, an den Punkt, warum man ein bisschen versteht, warum die so abgewatscht worden sind. Weil man sich wirklich fragt, wie könnt ihr? Ne?
War das denn die Arroganz der Macht der Sozialisten in den letzten Jahren? Oder war das Ideen, Gedankenlosigkeit, dass das Land in so einem Zustand ist und auf der anderen Seite aber ja ein Wirtschaftswachstum hat?
Also ich glaube, es ist eine Mischung. Also wir haben ja mit vielen Leuten gesprochen in den vergangenen Wochen. Und mir hat zum Beispiel ein Arzt aus dem Norden einfach sehr klipp und klar gesagt, es geht gar nicht darum, ihm so sehr, dass jetzt da eine linke Partei, die alleine regieren kann, keine richtig linke Politik macht. Und der Mensch ist übrigens eigentlich eher dieser konservativen Partei verbunden, ne? Also das muss man auch nochmal betonen. Das ist, weil es wirklich parteiübergreifend, man hört überall dieselbe Geschichte. Also dieser Arzt hat halt also vor allen Dingen von politischer Inkompetenz gesprochen. Arroganz der Macht kann es gewesen sein, aber es schien auch in den Jahren verstärkt aufzutreten, dass insbesondere der ja mittlerweile zurückgetretene Premierminister Antonio Costa vor allen Dingen beweisen wollte, ich kann Wirtschaft, und sich auch so ein bisschen am Narrativ der Konservativen bedient hat, nämlich immer gesagt Stabilität, Wirtschaft, auch haushaltspolitische Sorgsamkeit und Vernunft. Und dabei wurde aber eben die andere Seite vergessen, dass nämlich trotz dieses Aufschwungs, den wir hier sehen, also im europäischen Vergleich, entwickelt Portugal sich ziemlich gut. Und dann wurde aber eben die andere Seite vergessen, nämlich, dass das auch bei den Menschen ankommen muss in irgendeiner Form. Und das ist es nicht.
Ziemlich entscheidend eigentlich, dass das Wachstum auch bei der Bevölkerung ankommt. Also sprich, sozialpolitisch ist demnach dann nicht genug passiert. Stichwort Mindestlohn,
Nein, auf gar keinen Fall.
Gerade schon angesprochen hast.
Ja. Ja, also ich meine, also unter 5 Euro Mindestlohn, da müssen wir eigentlich nicht weiterreden. Da kann man schon sagen, man sieht, wo das Problem vielleicht seine Wurzel haben könnte. Und das war jetzt aber auch nicht nur der Arzt. Wir haben also am Wahltag zum Beispiel auch mit einer Dame gesprochen, die ist mit ihrer Tochter ins Wahllokal gekommen, hat sich auch sehr gesorgt um die Jugend. Und die hat es auch ganz gut auf den Punkt gebracht, was viele andere auch so sagen. Sie hatte das Gefühl, dass die Politik, und zwar nicht zwingend jetzt nur die sozialistische Partei, aber insgesamt eigentlich an den Bedürfnissen der Menschen vorbeiregiert und nicht den Eindruck erweckt, sie würden wirklich für alle Portugiesinnen und Portugiesen da sein, sondern nur für bestimmte Gruppen. Und das ist natürlich fatal.
Franka, unsere Zeit ist eigentlich, also schon jetzt wieder um, aber eine letzte Frage möchte ich ganz dringend noch loswerden, nämlich die nach der Zukunft. Jetzt sind wir heute am Tag 1 nach den Wahlen, an diesem Montagnachmittag, wo wir miteinander sprechen. Aber was ist im Moment denn, zeichnet sich ab, wer als nächstes die Regierung stellt in Portugal?
Also das ist tatsächlich kompliziert. Also gestern hat der Spitzenkandidat der Sozialisten, Pedro Nuno Santos, gar nicht erst versucht zu taktieren, sondern ganz deutlich gesagt, mit diesem Ergebnis, wir könnten zwar theoretisch irgendwie 3 Promillepunkte vorne liegen, aber wir gehen in die Opposition, wir stellen uns da neu auf und wir haben auch verstanden, dass ihr sauer seid, liebe Portugiesinnen und Portugiesen, wir wollen uns jetzt erneuern und dann versuchen, euer Vertrauen zurückzugewinnen. Das heißt, es wäre jetzt eigentlich die Demokratische Allianz dran, die aber auch keine eigene Mehrheit hat. Deren Spitzenkandidat hat auch nochmal ausgeschlossen, dass es irgendeine Form der Zusammenarbeit mit Chega geben wird. Das hieße jetzt, versucht das mit einer Minderheitsregierung, wo er sich dann immer jeweils Mehrheiten zusammensuchen müsste. Große Koalition ist hier ausgeschlossen. Also die Sozialisten haben sich ja auch schon selbst aus dem Spiel genommen. Und deshalb stellen sich hier, das habe ich auch in mehreren Zeitungen heute gelesen, viele die Frage, ob dieses Land jetzt eigentlich unregierbar wird. Und was wäre die Folge davon? In einigen Monaten womöglich nochmal wählen. Wer weiß.
Naja gut, also
Spätestens dann sprechen wir uns wieder, obwohl ich hoffen würde, dass es nicht aus diesem Anlass unser nächstes Treffen hier im Podcast ist. Franka Welz.
Also ich sag mal so, ich bin ja immer sehr, sehr gerne in Portugal, aber ich muss jetzt nicht schon wieder für eine Wahl kommen, nein.
Danke jedenfalls, dass du für uns in den letzten Tagen durch Portugal gereist bist, die Stimmung eingefangen hast und jetzt uns erzählt hast, was gerade politisch los ist im Land nach dieser Parlamentswahl. Danke, Franka Welz nach Lissabon.
Sehr gerne.
Sogar die deutsche Bischofskonferenz ist auf den Bäumen, denn der Pontifex hat gesprochen. Franziskus hat in einem Fernsehinterview mit der italienischsprachigen Schweizer Rundfunkanstalt RSI das Folgende gesagt.
Ma credo che è più forte.
Ich denke, der Stärkere ist derjenige, der die Situation sieht, der an die Menschen denkt, der den Mut hat, die weiße Fahne zu hissen, zu verhandeln.
Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es wirklich nicht in diesen Zeiten.
Ratlos bis ungläubig oder sogar entsetzt ist nicht nur die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock jetzt, sondern es hagelt Reaktionen auf dieses Interview, überwiegend negative. Warum tut Franziskus das? Trifft er vielleicht einen Nerv und was treibt ihn an? Darüber kann ich jetzt sprechen mit unserer Osteuropa-Expertin Sabine Adler und mit Christiane Florin, langjährige Vatikan-Beobachterin hier bei uns im Deutschlandfunk. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo.
Also wir haben es eben im O-Ton vom Papst schon gehört. Dieses Hissen der weißen Flagge, das kann ja viel heißen. Wie versteht ihr beide die Worte des Papstes? Christiane, fängst du an?
Er wurde ja gefragt, wer der Stärkere ist in diesem Krieg. Weil sicherlich oft gesagt wird, wenn es Verhandlungen gibt oder wenn jemand kapituliert, dann gilt ja das Recht des Stärkeren. Und auf diese Frage hat er, glaube ich, geantwortet, wer der Stärkere ist, indem er eben sagt, der Stärkere ist nicht immer derjenige, der sozusagen mit den Waffen bis zuletzt kämpft, sondern der Stärkere kann auch der sein, der die weiße Flagge zeigt und der verhandelt. Ich glaube, er sieht sich da in der Rolle eines neutralen Vermittlers. Da gibt es ja eine gewisse Tradition im Vatikan. Deshalb antwortet er so, weil er nicht Blutvergießen rechtfertigen will. Aber das Problem, ich meine, das ist ja offenkundig, ist ja, dass Neutralität für diejenigen, die angegriffen worden sind, Unsolidarität bedeutet.
Sabine, also die weiße Flagge als Zeichen von Stärke, ist das eine Interpretation, der du dich anschließen kannst oder hast du den Papst ganz anders verstanden?
Ich kann mich dieser Argumentation überhaupt nicht anschließen, denn der Papst lässt da so vieles außer Acht. Die weiße Flagge ist einfach eine Kapitulation und die Kapitulation ist genau das, was Präsident Wladimir Putin von der Ukraine erwartet. Er erwartet, dass die Ukraine sich ergibt, dass sie all das Land, was jetzt okkupiert ist, Russland überlässt. Und möglicherweise auch noch darüber hinaus, denn das Land, was jetzt okkupiert ist, ist ja zum Beispiel, wenn es um die Oblaste Cherson und Saporischschja geht, noch nicht vollständig okkupiert, aber in der russischen Verfassung steht, dass diese Oblaste schon Teil Russlands sind. Und was in der Verfassung steht, bedeutet für die Armee, das ist ein Auftrag, dieser Verfassungsauftrag muss erfüllt werden, es muss weiter erobert werden. Und das ist wirklich ein großes Problem. Und dass der Papst genau so verstanden worden ist, davon zeugen ja auch die Reaktionen aus der Ukraine. Da kommen wir vielleicht noch später drauf. Aber es zeugen vor allem die russischen Reaktionen auch davon, dass man wieder wirklich, oder nicht man, sondern der Papst, dass der Papst wieder das Geschäft Moskaus erledigt hat. Also man freut sich da so sehr, zum Beispiel sagt der Präsidentensprecher Dmitri Peskow, der russische Präsident hat wiederholt seine Bereitschaft und Offenheit erklärt, die Probleme, unsere Probleme, sagt er, durch Verhandlungen zu lösen und das ist vorzuziehen. Und er hat auch weiter gesagt, dass eine absolut harte Verweigerung seitens des Kiewer Regimes vorliegt. Beides, der erste Punkt und der zweite Punkt, ist eine glatte Lüge. Weder verweigert sich das Kiewer Regime, noch ist es überhaupt ein Regime, noch ist es so, dass Russland irgendeine Art von Bereitschaft zu wirklichen Verhandlungen hätte. Und den Krieg als unser Problem zu bezeichnen, das ist ja mindestens eine Verharmlosung.
Ja, ich bin ja, inhaltlich teile ich diese Kritik. Ich bin auch keine Papstversteherin im Sinne davon, dass ich für das, was er gesagt habe, dass ich damit einverstanden bin. Ich habe nur versucht, es aus der Situation heraus zu erklären. Und es steht ja auch in der Tradition der Äußerungen, die Franziskus zum Krieg gegen die Ukraine vorher gemacht hat. Er hat ja bis heute nicht den Namen des Aggressors, den Namen Putins genannt. Er hat zwar für die ukrainischen Opfer oft gebetet, aber oft auch im Sinne, ich sag mal, einer religiösen Sinnerzählung, als sei das ein Martyrium, das irgendwie einen Sinn hätte. Und es ist natürlich hochproblematisch, wenn sich Appelle immer nur an die Angegriffenen richten, so nach dem Motto, jetzt fangt ihr doch mal Verhandlungen an. Und wenn nie auch nur irgendeine Forderung, und sei es auch nur so eine einfache Forderung wie die Waffen nieder, an den Aggressor gerichtet wird. Aber das steht, also diese Äußerung jetzt steht in der Tradition seiner bisherigen Äußerungen dazu.
Jetzt steht der Pontifex Franziskus ja schon lange in dem Ruf, er würde ohnehin die Russen besser verstehen als die ukrainische Seite. Stimmt dieser Eindruck? Und wenn ja, wie kommt das?
Also er hat im vergangenen Jahr eine Rede an russische Jugendliche gehalten und da hat er das große Russland gepriesen, die Zeit der Zaren, hat regelrecht davon geschwärmt und auch da gab es wie jetzt begeisterte Reaktionen aus dem Kreml und nachvollziehbarerweise sehr mindestens irritierte, kritische Reaktionen aus der Ukraine, auch von den katholischen Bischöfen aus der Ukraine. Und dann hat der Vatikan versucht, da die Scherben zusammenzukehren. Wie immer wurde man falsch verstanden. Aber gesagt hatte er es genau so. Ich glaube, das hat etwas mit dieser selbstgewählten Rolle eines Vermittlers zu tun. Und Vermittler heißt dann eben, man hält gleichmäßig Abstand zu dem Aggressor und zu den Angegriffenen, was aber ja doch ethisch eigentlich nicht geht, ja, weil das ja bedeutet, dass man die Opfer alleine lässt. Aber das ist ja jetzt auch nicht so überraschend für die katholische Kirche, dass man Opfer alleine lässt.
Und das, was man in Kiew ja mehrfach gemerkt hat, war, also der Papst macht eine Äußerung, er wird von der Ukraine kritisiert dafür, nicht offen, aber jedenfalls nicht vom Präsidenten, auch heute nicht vom Präsidenten, aber doch durch die Blume. Dann gibt es so eine Art von Einsammeln und habe ich alles nicht so gemeint oder hat er nicht so gemeint von dem Pressestab. Und beim nächsten Mal kommt genau diese Äußerung wieder. Also genau mit diesem, und da muss man ja schon sagen, mit diesem kalkulierten Missverständnis. Denn wenn das aus einem Mal passiert, in Ordnung, dann kann man sich vielleicht auch schlau machen und fragt mal nach, warum diese Irritation auf ukrainischer Seite so stark ist und vielleicht auch, warum die Freude über die Papstäußerung auf der russischen Seite so groß ist. Aber das ist ja jeweils nicht der Fall. Und das fände ich dann wirklich schwierig und teile auch den Eindruck von Christiane. Der Papst schiebt mit einer solchen Äußerung quasi den Ukrainern die Verantwortung zu, das Leid zu beenden und nicht Russland. Und das wäre doch, Russland ist in der Lage, es wirklich heute zu beenden, heute.
Ja, nun gibt es ja, wenn ich vielleicht da etwas gegen den Strich bürsten darf, möglicherweise einen berechtigten Einwand gegen eure Argumentation, nämlich zu sagen, es ist doch völlig legitim, wenn der Papst fragt und nicht nur rhetorisch, wie viele Tote soll es denn noch geben?
Das fragen sich die Ukrainer natürlich auch, wie viele Tote denn noch, wie viele Angriffe denn noch und wie viele Waffen, die nicht geliefert werden, um diese Angriffe, zum Beispiel Raketen abzuwehren oder Drohnen abzuwehren. Und wir haben das ja jetzt in der Vergangenheit schon gesehen, dass der Munitionsmangel tatsächlich dazu führt, zu noch mehr Toten, weil sich die Ukraine nicht mehr wehren kann, die Zivilbevölkerung noch schlechter geschützt ist. Also das sind rhetorische Fragen. Da gefallen sich die das Wort Frieden in den Mund nehmen, wirklich sehr. Und sie versäumen, meiner Beobachtung nach, sich auf die Seite derer zu stellen, die da jeden Tag angegriffen werden und sich verteidigen und schützen müssen. Es wird geradezu der Ukraine, weil sie sich weiter verteidigt, ja vorgeworfen, dass sie sich immer weiter verteidigt. Und das halte ich für wirklich ganz inhuman und ganz, ganz unethisch.
Ich würde jetzt beim Papst unterstellen, dass es nicht nur Rhetorik ist, sondern dass da auch eine innere Überzeugung dahinter steht. Eine der kürzesten Definitionen von Religion, also Antwort auf die Frage, was ist Religion, ist, Religion ist Unterbrechung. Also ich finde es nicht überraschend, dass ein Papst sagt, so, ich unterbreche jetzt mal die Logik des Krieges, die Diskussion um Waffenlieferungen. Ich versuche da mal einen anderen Gedanken reinzubringen, schlicht gesprochen. Und selbstverständlich gibt es da diesen Gedanken der Bergpredigt, die Wange hinzuhalten. Ja, du bekommst einen Schlag auf die eine Wange und dann sollst du auch die andere Wange hinhalten. Das sagt Jesus, der für einen Papst, vermute ich mal, keine ganz irrelevante Person oder Autorität ist. Ja, so. Jetzt kann man aber ja weiter über die Bergpredigt nachdenken. Was steckt da eigentlich dahinter? Dahinter steckt, so lese ich die Stelle jedenfalls, dass dieses Moment der Gewaltlosigkeit bei dem aggressiven Gegenüber, das einen geschlagen hat, Irritation auslöst. Vielleicht ist dazu bringt, aufzuhören, überhaupt zu schlagen. Das verrät uns die Bergpredigt aber nicht, wie es weitergeht. Und wir sind ja jetzt hier in der Ukraine in der Situation, der Aggressor, der hört nicht auf. Ja, selbst es gab ja am Anfang des Krieges die Szenen, da haben sich Menschen den Panzern entgegengestellt. Das hat ja niemanden zum Umdenken gebracht. Ganz naiv jetzt mal ausgedrückt. So, und was passiert dann? Und dann stellt sich für mich eben doch die Frage, Bergpredigt hin oder her, kann dann ein Papst dem angegriffenen Volk zurufen, ja, hört auf Jesus und haltet die Wange hin, lasst euch schlagen, bietet Verhandlungen an, wobei Verhandlungen anbieten würde ja bedeuten, unterwerft euch. Also ich verstehe, dass er diese Unterbrechung will, dass er aus der Gewaltlogik ausbrechen will. Aber ich verstehe nicht, dass die Kategorie der Gerechtigkeit bei seiner Vorstellung von Frieden offenkundig keine Rolle spielt.
Ich würde gern zwei Geschichten einwerfen, die das ein bisschen illustrieren. Das, was die Ukraine ganz zu Anfang gemacht hat, in den allerersten Kriegstagen, war, ein Friedensangebot zu machen, das Russland vorzulegen. Und dieses Friedensangebot hat beinhaltet Übergang zu einem Neutralitätsstatus und Verzicht auf das in der Verfassung verankerte Ziel der NATO-Mitgliedschaft. Das heißt, das sind zwei riesige Zugeständnisse, die Präsident Zelensky damals formuliert hat. Im Übrigen auch, ohne sich im Volk abzusichern. Denn es müsste ja eigentlich eine Verfassungsänderung geben, wenn dieses Ziel verändert wird, nicht mehr daran festgehalten wird. Er ist dieses Risiko eingegangen. Russland hat diesen Vorschlag wochenlang auf dem Tisch gehabt und ist nicht darauf eingegangen, hat überhaupt nicht reagiert. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, die ich auch ganz, ganz schwierig finde, ist diese Toten am Anfang, die dazu bewogen, mit Zelensky und die Führung dazu bewogen haben, es um Gottes Willen nicht zu noch mehr Toten kommen zu lassen, haben Putin eben gerade nicht beeindruckt. Gerade nicht. Das heißt also, diese Etappe, von der Christiane Florin gerade gesprochen hat, also ich halte die andere Wange hin und dann hört der andere, ist vielleicht beeindruckt und hört dann auf. Das hat Putin nicht beeindruckt.
Danke, dass du das nochmal nachgeschoben hast, Sabine, uns nochmal an die ersten Tage des Krieges erinnert hast, wo es diese Versuche durchaus von ukrainischer Seite auch gab, aus der Gewaltspirale rauszukommen. Ich zitiere dich nochmal, Christiane. Du sagtest eben, raus aus der Gewaltlogik ist ja erstmal nicht verwerflich, wenn der Vatikan diesen Anstoß geben will. Kann sich denn Franziskus auf irgendwelche Erfolge der jüngeren Vergangenheit berufen, wo der Vatikan erfolgreich Friedensgespräche anstoßen oder sogar vermitteln konnte?
Also immer wieder genannt wird ja das Beispiel aus den 60er Jahren, Kuba-Krise, die Welt am Rande eines Atomkrieges, und zwar im Grunde USA gegen damals noch Sowjetunion. Haben wir einen gewissen Wiedererkennungseffekt, ja, jetzt auch. Und damals hat Johannes der 23. ja, zum Frieden aufgerufen und hat davor gewarnt, diese Waffen auch einzusetzen. Es war ja innerhalb der, da ging es um diese Abschreckungslogik. Und das wird sicherlich nicht alleine diese Rede gewesen sein, aber das war natürlich eine stark beachtete Rede, die sicherlich einer gewissen vorhergegangenen Geheimdiplomatie auch folgte. Aber da war es eben nicht mehr geheim, sondern da war es eine öffentliche Rede. Und auf ähnliche Weise, da war die Welt allerdings nicht am Rande eines Krieges, hat ja dann nochmal der Vatikan vermittelt, das war dann schon unter Franziskus, vor 10 Jahren auch wieder zwischen Kuba und den USA, dass da überhaupt die ersten Gespräche wieder möglich wurden. Aber wenn man jetzt in die vergangenen Jahre schaut, also wirklich in die allerjüngste Vergangenheit, muss ich sagen, da fehlen mir jetzt etwas die Belege dafür, dass diese Geheimdiplomatie oder diese Art der öffentlichen Diplomatie durch Interviews in den großen Krisen und Krisen etwas bewirkt hätte. Wenn wir an den Nahen Osten denken, da irrlichtert Franziskus ja auch. Und seine Wortmeldungen seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine, die sind ja so oder so ähnlich, wie wir die jetzt gehört haben. Also die tragen nicht zum Frieden bei.
Ja. Gucken wir mal ganz kurz auf die Biografie dieses Papstes, der den Großteil seines Lebens ja, glaube ich, Christiane, korrigiere mich gegebenenfalls, in Argentinien verbracht hat. Also den Kalten Krieg von einem anderen Erdteil aus maximal beobachtet hat wahrscheinlich. Welche Rolle spielt das jetzt für sein Verhältnis zu Russland?
Also ich glaube, dass das eine große Rolle spielt, dass er, so hat er sich ja auch selbst genannt, der Papst vom anderen Ende der Welt ist. Er ist ja als Erzbischof von Buenos Aires zum Konklave gereist und kam als Papst nicht mehr zurück nach Argentinien erstmal, sondern blieb in Rom. Das spielt schon eine große Rolle. Das merkt man ja auch an seinen Schriften zum Beispiel. Er ist sehr viel stärker geprägt durch den Konflikt zwischen globalem Süden und dem reichen Teil der Welt, wenn ich es mal so ausdrücken will. Und man muss ihn sicherlich auch jetzt gerade bei dieser Frage hier vergleichen mit Johannes Paul II., ja, der innerkirchlich autoritär war, der aber einfach durch seine Herkunft, aus Polen, durch seinen Blick auf den Kommunismus auch einen anderen Blick auf damals noch die Sowjetunion hatte und der ja entscheidend, Johannes Paul II., auch entscheidend dazu beigetragen hat, dass der eiserne Vorhang gerissen ist und dass das auch gewaltlos ablief. Ohne dass man das jetzt allein auf eine Diplomatie zurückführen könnte, sondern natürlich auf seine Person und auf die Rolle des Papstes. Also da sind eben, da führen unterschiedliche Biografien zu unterschiedlichen Sichtweisen und dann eben auch zu unterschiedlichen Wortmeldungen.
Die eben auch beide ein sehr unterschiedliches Verständnis von Freiheit haben. Und das ist etwas, was die große Enttäuschung ist, glaube ich, bei Papst Franziskus, dass dieses Freiheitsverständnis, was eigentlich das bedeutet, sich Russland zu ergeben, das ist das, was Alexandra Matwitschuk, die Friedensnobelpreisträgerin vom Zentrum für bürgerliche Freiheiten, das ist eine der wichtigsten Dokumentarinnen, jedenfalls eine der wichtigsten Personen, die die Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverbrechen seit 2014 dokumentiert. Und das, was wir alle erlebt haben, die sich mit diesem Thema und die Selbstsicht in der Ostukraine seit 2014 umgetan haben, ist dieses enorme Maß von Gewaltherrschaft in den besetzten Gebieten. Also diese sexuelle Gewalt, die Entführungen, diese unsäglichen, furchtbaren Foltergefängnisse, dann natürlich nicht zu vergessen die Deportation von Zehntausenden Kindern, die eben nicht in Sicherheit gebracht werden, sondern die angeblich integriert werden sollen. Also integriert heißt, sie sollen zu Russen gemacht werden. Das heißt, das ist auch eine Form von Genozid. Dann diese Filtrationslager, Massengräber. Das heißt also, das, was der Papst da so unkritisch vorschlägt, die weiße Flagge hissen oder weiße Fahne hissen gegenüber Russland, das ist im Grunde genommen ja, sich selbst die Ketten anlegen und in die Unfreiheit marschieren.
Letzte Frage an euch beide, weil unsere Zeit um ist. Wird dieses Wort jetzt verhallen des Papstes nach all der Aufregung oder bleibt etwas davon zurück? Ist das ein Vorstoß in die nähere Zukunft, doch einen Ausweg aus diesem Krieg zu finden?
Also meine Prognose ist, er hat sich als Vermittler gründlich diskreditiert und man kommt auf andere Führungsfiguren zu, zum Beispiel den türkischen Präsidenten Erdogan, der nun wahrlich auch keine Galionsfigur der großen Freiheit ist, aber der eben ein glaubwürdiger Mittler ist, weil er weit weniger parteiisch ist als der Papst. Und der Papst ist eben in dieser Angelegenheit nicht parteiisch in Bezug auf Menschenrechte und Freiheit, sondern ich weiß nicht, Christiane Florin kann es wahrscheinlich besser erklären, was ihn da treibt, aber das ist anscheinend, jedenfalls nehme ich es so wahr, nicht der Beweggrund.
Ja, ich glaube auch, dass er sich damit als Vermittler, wenn er je einer war, diskreditiert hat. Aber auch deshalb, nicht nur wegen der Äußerung selbst, sondern wegen der Art, wie jetzt auch der Vatikan mit solchen Äußerungen umgeht. Es gibt ja keine Bereitschaft, sich zu korrigieren. Es gibt ja nicht die Bereitschaft zu sagen, da hat er vielleicht unüberlegt gesprochen, sondern die Auslegung ist ja jetzt schon wieder so, na, da hätte doch auch mal der Schweizer Journalist einfach eine andere Frage stellen können. Ne? Mir liegt hier noch was vor vom Papstbotschafter in Kiew. Der hat eben gesagt, ja, der hätte doch mal nach Russland fragen können. Und dann hätte der Papst sicher gesagt, du Putin sollst nicht töten und keine Soldaten, Raketen und Drohnen in die Ukraine schicken. Aber der Papst hat es eben nicht gesagt. Er hätte das ja auch ganz ungefragt sagen können, aber er hat es bisher nie gesagt. Und das ist eben auch Teil des Problems.
Christiane Florin, langjährige Vatikan-Beobachterin hier bei uns im Deutschlandfunk, haben wir da zum Schluss gehört. An dich geht mein Dank, wie auch an dich, Sabine Adler. Du warst uns aus Berlin zugeschaltet, unsere Osteuropa-Expertin hier im DLF. Wir haben ein bisschen überzogen in der Zeit, aber angesichts der Tatsache, dass ich höchstens die Hälfte meiner Fragen auf dem Zettel unterbekommen habe, war es das, glaube ich, allemal wert. Danke euch beiden.
Sehr gern.
Gerne.
Das war unser Tag im Podcast Der Tag. In der Redaktion heute Leon Fried und Tom Funke. Und ich bin Barbara Schmidt-Matern und sage Danke allen, die uns zugehört haben. Tschüss.